Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Wir blicken hinter die Kulissen. Analysen, Berichte und Debatten aus der Welt der Politik und der Märkte. Diese Folge wird unterstützt von unseren Premium-Mitgliedern auf mikroökonomen.de.
Heute ist Samstag, der 6. September 2025. Willkommen zur 330. Folge der Mikroökonominnen. Hallo Hanna.
Hallo Marco.
Also wenn ich euch jetzt verrate, um welche Themen es heute geht. Es können noch Wetten abgeschlossen werden. Also es geht einmal um Indien und es geht einmal um reiche Ökonomen. Ansonsten unsere allgemeinen Hinweise. Die Folge mit Alexander Clarkson, die ich für die Foreign Times aufgenommen hatte, ist derweil frei anhörbar, also im Feed. Und bei den Mikroökonomen haben wir jetzt noch Thomas Dolin im Premium-Feed. Und bei der Foreign Times haben wir das Gespräch zu den USA und ob es da noch Hoffnung gibt. Das war tontechnisch, ich hatte es ja angekündigt, nicht so ganz leicht, aber ich glaube, wir haben es gut hörbar hingekriegt. Ja, ansonsten werde ich dann, sobald ich im Urlaub bin, gucken, dass ich für auslandsbericht.de den nächsten Text schreibe und die micronews.de könnt ihr natürlich abonnieren, um dann den jährlichen Newsletter auch immer pünktlich zu erhalten. Und all das wird ermöglicht durch eure Spenden, Premium-Abos und Daueraufträge, für die wir uns recht herzlich bedanken. Danke, danke, danke. Und ja, wir machen es heute kurz mit dem Vorgespräch. Also wenn ihr dann noch Gedanken habt, dann könnt ihr sie uns senden im mikroökonomen.de und ihr findet uns auf Mastodon und Reddit. Eine Sache habe ich aber noch. Der Arne hatte mir geschrieben, dass er Pocketcasts nutzt und dachte, wir wären in der Sommerpause bis irgendwie vor ein paar Tagen ihm plötzlich die ganzen Podcasts in dem Feed gespult wurden, die wir während des Sommers veröffentlicht haben. Wer da ähnliche Probleme hatte oder gar hat, das ist jetzt natürlich schwierig, wenn man so noch hat, dann hört man mich ja jetzt nicht. Der kann uns gerne mal einen Hinweis geben. Also ich bin noch ein bisschen am Suchen, ob wir da irgendwas finden. Wir haben ja durch die Umstellungen bei Domain Factory ja durchaus das eine oder andere Problem gehabt. Unsere Feeds laufen aber über Podigy. Die haben auch eine Umstellung gemacht. Allerdings sollte es da keine Probleme gegeben haben. Zumindest habe ich auf anderen Plattformen keine gehabt. Pocketcasts nutze ich leider nicht, sodass ich es dann auch nicht nachvollziehen kann. Ja, also wer da was hat, sagt uns mal gerne Bescheid, damit wir da dem nachgehen können, wenn das wirklich ein größeres Problem sein sollte. Und ansonsten nochmal kurz der Hinweis, dass ich dann im September, also ich meine, September ist ja fast schon wieder rum, ne? Heute ist ja der 6.
Hör bloß auf.
Ich bin mal 3 Wochen weg und ja, dann geht's fröhlich weiter.
Die Urlaubsvertretung ist noch nicht abgesprochen.
Also wenn da jemand was macht, ich setze mich auch gerne hin und schneid's nebenher. Versuche ich so viel wie möglich zu machen. Wir reden aber heute über 3 sehr explizite Themen, nicht Hanna? Welche sind denn das?
Ja, über unser aller Lieblingskanzler zurück in die 80er, Friedrich Merz.
Naja, aber ich muss sagen, ich bin großer Fan seines Instagram-Accounts. Er sich da mal so in seinen Sessel setzt und dann so auf seinem iPad rumwischt. Ach so, nächste Frage.
Ich habe ja kein Instagram, deshalb ist das leicht, das zu ignorieren.
Geht auch auf TikTok, Hanna.
Auch nicht.
Auch nicht. Ja gut, dann Facebook, ich weiß nicht, da weiß Nein. Ich nicht Bescheid. Ja, gut, ich schicke dir die Videos.
Fern von diesen Dingen.
Ich lade es runter und schicke es dir. Ja, dann der zweite Liebling der Nation, Donald Trump. Also wir werden ein klein wenig über Donald Trump reden, allerdings bin ich mir sehr sicher, dass er so viel Zeugs rausgehauen hat, dass wir nicht über alles geredet haben werden. Von daher reden wir auch über das meiste, was er gesagt hat, nicht. Aber uns sehr wichtig, die Ukraine kurz zu erwähnen, die jetzt gerade so unter die Räder kommt, in all diesem ganzen diplomatischen Geplänkel und Unwillen, ihr zu helfen. Und da sollten wir eigentlich schon mal wieder drüber reden. Aber wir fangen jetzt mit Indien an, Hanna. Mhm. Kommt ein bisschen daher, dass mich diese Berichterstattung die Beziehung zwischen Indien und China im Angesicht von Donald Trump in den letzten 2 Wochen so dermaßen genervt hat, dass ich gedacht habe, also da müssen wir ja jetzt dann doch mal drüber reden. Dann, glaube ich, können wir noch so ein bisschen ganz am Ende der Frage nachgehen, ob Indien wirklich die große Alternative zu China ist, als dass es gefeiert wird. Ich glaube, da gibt es bei mir eher Fragen auf der Zeitschiene. Aber ihr habt ja die Bilder gesehen, ne? Indiens Premierminister Modi hängt mit Putin im Auto rum oder hält Händchen mit Präsident Xi und Putin. Und der Anlass, ein Treffen der SCO, also der Shanghai Cooperation Organization. Und das wird dann immer so, das ist das große anti-westliche Projekt. Als das wird es immer angekündigt. Da sammelt China die Gegner des Westens. Ja, und für wahr ist es so, China macht da den Lead. Ne? Ansonsten, also wenn wir über Gegner des Westens reden, wer ist da drin? Russland, Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Usbekistan. Das sind die ganzen zentralasiatischen Staaten, denn daher kommt das. Das war im Grunde eine Organisation, um da in diesem Gebiet zwischen Russland und China, übrigens kleiner Funfact, die Hauptsprache, also die offizielle Sprache dieser Organisation ist Russisch und Chinesisch. Und da sollte das Sicherheitskonzept in der Region ausgehandelt werden. Das war so die Grundidee. Später folgten dann Indien, Pakistan, Iran und Belarus. Und das war's. Also das große anti-westliche Projekt, da habt ihr's. Es gibt noch zwei Beobachterstaaten, die Mongolei und Afghanistan. Wie wir alle wissen, ist in Afghanistan jetzt nicht unbedingt für viel Sicherheit gesorgt. Naja, und dann gibt es noch diverse Dialogpartner, also in der dritten Schiene aus Asien und dem Golf. Also ich weiß nicht, wie es dir da geht, Hanna, aber wenn ich das so sehe, dann finde ich das erstmal keine sehr große Nummer. Und wenn man dann so guckt, also Armenien ist ja dann bei diesen Beobachterstaaten dabei, zusammen mit Afghanistan. Da könnte man ja jetzt schon fragen, für wie viel Sicherheit diese Sicherheitsorganisation da gesorgt hat und was sie denn geholfen hat.
Für wessen Sicherheit, kann man auch fragen.
Ja, ne? Also ein Dialogpartner zu sein, führt auf alle Fälle nicht zu mehr Sicherheit. Gleiches beim Iran, ne? Die haben, als Israel da angegriffen hat, absolut gar keine Unterstützung bekommen. Das war schon bemerkenswert. Haben wir mal eine Einladung nach China bekommen, konnten wir mal drüber reden. Also wenn man so den Track Record in den letzten Jahren sieht, dann würde man vielleicht nicht unbedingt behaupten, dass das eine relevante Organisation ist. Zugeben könnte man, dass es früher gelungen ist, in Zentralasien, ne, diverse Terroranschläge zu verhindern und diverse Drogenfunde gemacht zu haben. Und dann würde ich halt immer wieder sagen, naja, wenn Russland involviert ist, dann darf man aber durchaus auch die Frage stellen, was davon echt ist, ne? Also, welcher aufgedeckte Drogendeal war dann nicht eher ein Kampf zwischen den eigenen Kartellen und so weiter? Also,
oder ist wie Schutzgeld. Russland schützt die Staaten vor der eigenen Bedrohung durch Russland.
Ja, auch da könnte man sicherlich ein paar Fragen stellen. Wobei ja in Zentralasien da durchaus mal so eine Beschwerderunde bei Putin gab, wo sie sich beschwert haben, dass er sich zu wenig um sie kümmert. Ne? Das war ja auch eine ganz bemerkenswerte Veranstaltung. Das war kurz nach Kriegsausbruch, also kurz nachdem Russland die Ukraine überfallen hat. Und das andere Ding wäre dann natürlich die Frage, wenn Autokratien involviert sind, was genau ist denn da die Definition von Terrorismus? Also natürlich gibt es da so ISIS in der Gegend. Ne? Also da würde man da sicherlich sagen, das ist Terrorismus. Aber waren das jetzt alles solche Fälle oder war da nicht auch der ein oder andere dabei, der einfach nur gestört hat, weil er im Widerstand war? Das könnte man sich ja auch noch fragen. Aber das können wir auch gerne so stehen lassen und jeder kann sich da so seine eigenen Gedanken machen. Jedenfalls scheint es mir so, dass die SCO vor allen Dingen hilfreich für Russland ist, weil sie halt ein Format bietet, über Energiekooperationen zu sprechen und diese quasi zu organisieren. Ich würde sogar sagen, das ist eigentlich der Hauptgrund, warum diese Organisation existiert. Und Russland hat es dann natürlich etwas leichter, Ausweichrouten über Zentral Asien, Verkauf an China und so weiter zu organisieren. Ne? Und so wurde dann bei dem Treffen dann auch entsprechend ein Deal zwischen China und Russland verkündet, demnach China sich Gas aus Russland liefern lässt, 44 Milliarden Kubikmeter. Und über den Preis hat man sich aber auch noch nicht geeinigt. Ohnehin ist alles unklar, außer dass man es tun will. Also klar ausgehandelter Deal sehe auch anders aus. Ne? Also das wurde da, glaube ich, eher so unterschrieben, so als Memorandum of Understanding, damit man überhaupt da was vorzuweisen hat auf dem Kongress. Also klar ist auf alle Fälle, das haben die Russen schon angekündigt, dass der Preis niedriger sein wird als der, den Europa erhält. Angeblich, und das ist ja eine sehr lustige Begründung, wegen der langen Pipeline und dem unweglichen Terrain, über den das Gas da gehen muss. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Begründung ist. Jedenfalls können wir zur Kenntnis nehmen, China zahlt weniger. Und ich glaube, China wird richtig wenig bezahlen, weil die Russen nämlich nur noch diesen Abnehmer dann vielleicht haben oder keine anderen weiteren finden werden. Jedenfalls, China wiederum braucht dieses zusätzliche Gas tatsächlich. Da gab es kürzlich die Beobachtung in China, dass man immer weniger Strom über Wasserkraft erzeugt, weil es einfach zu viele Dürren gibt. Und Wasserkraft ist eigentlich eine feste Plangröße gewesen. Bei der Energietransformation fällt jetzt quasi zunehmend aus. Also man hat sich da im gewissen Sinne scheinbar verkalkuliert. Und wenn man sich verkalkuliert, muss man kompensieren. Und da könnte man dieses Gas brauchen, bis alles andere dann läuft, was man ja alle aufzubauen gedenkt. In jedem Fall ist es halt so, dass China, auch wenn sie große Volumina da bei den grünen Energien haben, sie sind halt noch weit weg von dem, was es braucht. Ne? Also das muss man halt auch immer wieder festhalten. Und Energienetze hinken quasi dem Ausbau hinterher. Deswegen können Solarparks nicht angeschlossen werden und so weiter und so fort. Also da gibt es auch noch viel zu tun. Allerdings, sie tun es. Das muss man ihnen halt auch zugute halten. Weiterer Einwand, scheinbar auch nicht schnell genug. So, dann, was haben wir noch bei der SCO? Also sie bekommen seit Jahren keine Free Trade Zone hin und das liegt vor allen Dingen an Russland. Weil die Russen Angst haben, dass die Chinesen das Ding dann finanziell dominieren. Was soll man dazu noch sagen? Jetzt versucht China mal wieder eine Entwicklungsbank aufzusetzen, haben sie angekündigt, mussten dafür natürlich auch in Lead gehen. Und dann gibt es so ein paar Anreize über Kredite für grüne Investments, die man da setzen will. Da geht es dann irgendwie um 1,2 Milliarden oder sowas. Also das ist auch, wenn man da über 40% der Bevölkerung in dieser SCO redet, was sie ja ganz gerne tun, dann sind das halt auch marginale Summen. Also damit wird niemand wirklich nachhaltig irgendwas erreichen. Aber man kann ein bisschen was machen. Und wir kennen das ja mit den chinesischen Krediten. Das werden dann die chinesischen Unternehmen sein, die einerseits das Zeug Sinn bauen und zweitens dann auch die Solarzellen und Windfarmen oder was auch immer da anliefern. Also ist nicht viel bei rausgekommen dafür, dass es so ein großer Siegeszug Chinas war, ne? Weil im Grunde war es das. Und danach ist Modi auch abgereist. Und dieses Abgereistsein, das ist auch nicht ganz unwichtig, wurde allerdings weitläufig ignoriert. Das wurde sogar teilweise falsch wiedergegeben, weil im Anschluss an diese SCO-Konferenz gab es dann wiederum eine große Militärparade in China zum Ende des Zweiten Weltkrieges, 80 Jahre. Im Rahmen des Treffens hatte die New York Times dann berichtet, dass US-Präsident Trump ziemlich sauer auf Modi ist, also auf den indischen Premierminister, weil der nicht einsieht, dass Trump den Frieden zwischen Indien und Pakistan geschaffen hat. Klammer auf, wenn der Modi das macht, hat er die ganzen Nationalisten in Indien an der Backe kleben, falls es denn überhaupt wahr sein sollte, was ich auch noch bezweifeln würde. Und Modi hat es gewagt, Trump nicht für den Friedensnobelpreis vorzuschlagen. Also da muss man auch sagen, da wäre ich auch stinkig. Und vermutlich stimmt das auch alles, also das, was die New York Times da schreibt, dass vielleicht alles so passiert. Und das ist auch ein Grund, warum Indien daraufhin dann nicht nur 25% Zölle kassiert hat, wie ursprünglich geplant, sondern nochmal 25% obendrauf, also 50%, weil sie angeblich russisches Öl kaufen. Wobei man sagen kann, sie kaufen russisches Öl, das ist ein Fakt. Und damit finanzieren sie natürlich auch Putins Krieg in der Ukraine. Also hat da der Trump was Gutes gemacht? Naja, also ich glaube schon, dass er sauer auf Modi ist wegen dem Friedensnobelpreis. Ich glaube nicht unbedingt, dass er Indien wegen des russischen Öls angreift und mit Zöllen belegt, sondern ich glaube, er will eher, dass die Inder dieses Öl statt bei den Russen in den USA kaufen. Weil viele seiner Zolldeals enthalten ja diese Ölkaufgeschichten. Ne? Also die EU kauft ja so viel Öl und Gas in den USA, wie sie noch nicht mal braucht. So perspektivisch versprochen. Das ist ja alles ein bisschen irre. Aber ich denke mal, er möchte dann halt eben auch so einen Deal mit Indien. Und das stört natürlich das russische Öl wiederum. Er geht ja jetzt auch gerade auf die EU los und sagt, ja, die kaufen Öl bei Russland. Das sollen sie doch bitte lassen und aufhören, den Krieg zu finanzieren. Als Folge steht er natürlich gerne bereit und verkauft das Öl, was wir dann wiederum bei den Russen nicht kaufen. Würde ich sogar unterstützen, wenn der Preis okay ist. Aber man darf halt die Motivation nicht ganz außer Acht lassen, die ihn da treibt. Weil er hat ja auch versprochen, Drill, Baby, Drill. Also da muss er dann halt neue Märkte erschließen. Und so tut er das oder versucht das zumindest. Also hier gibt es eine Vermischung der Interessen und der Trumpschen Gemütslagen. Immer nur auf das eine zu schauen, wäre mir da zu wenig. So, und die mediale Aufregung war vor allem deswegen so groß, weil zumindest in meiner Diagnose jetzt alle irgendwie Bilder dafür suchen, mit denen sie belegen können, dass Trump den Westen abräumt und die USA düpiert. Also man will medial jetzt diese Bilder haben, wo man sieht, der Trump, der tut uns nur Schlechtes. Der Trump führt alle anderen entgegen uns. Und es ist ja auch nicht ganz falsch, aber das wäre jetzt nicht meine Motivation, sondern man bläst damit halt diese SCO zu etwas auf, was sie nicht ist. Also es ist ja noch nicht mal ein Debattierclub. Das ist ja einfach nur so ein russischer Energieverteilungsclub, der China gut aussehen lässt. Ja, und natürlich hat China dadurch auch einen gewissen Einfluss in der Region. Aber das ist jetzt bisher nichts fundamental Interessantes. Naja, jedenfalls hat der Modi diese Bilder quasi geliefert, ne? Also der steht dann da halt mit dem Putin und dem Xi und alle lächeln sich zu und freuen sich. Und dann wird das auch ganz gezielt auf Twitter oder auf X so verteilt, wie es halt dann wirken soll. Also schon fast platt, ne? Also noch nicht mal irgendwie wie geschickt, subtil oder so, sondern einfach sehr platt. Und dann Trump setzt sich dann hin und sagt, ja, ja, ich habe das gesehen, das haben die nur für mich gemacht. Naja, was aber halt ebenso wichtig war, wie gesagt, war, dass es im Anschluss dieses Treffen in China gab, das zu der großen Parade, die zum 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges stattfand. Und soweit ich das recherchieren konnte, ist das gar nicht so üblich, dass es solche Paraden gibt. Genau genommen gibt es die erst zum dritten Mal. Also eine ganz komische Geschichte. Und die erklärt sich dadurch, dass die Chinesen gerade versuchen, die Geschichte umzuschreiben. Und zwar wurde die Parade explizit genutzt, um dann dieses Gesamtnarrativ des Sieges im Zweiten Weltkrieg in Frage zu stellen. So, und in China war es halt damals so, da haben die Nationalisten gekämpft gegen Japan. Und die Partei versucht jetzt gerade zu sagen, ja, es war die Partei, die gekämpft hat. Die Partei hat China damals zum Sieg geführt im Zweiten Weltkrieg. Tja, und das stimmt halt einfach nicht. Die Kommunisten haben sich damals rausgehalten, höchstwahrscheinlich wegen der Sowjetunion, die nicht wollte, dass sie kämpfen. Das ist natürlich eine sehr traurige Wahrheit in der Geschichte, die da nicht gut ankommt bei der Partei, weil die Partei hat ja immer recht. Und diese Spannungslage führte dann auch wiederum dazu, dass Japan diverse Teilnehmer, die eingeladen waren, angesprochen hat und gesagt hat, Leute, bitte geht da nicht hin, da wird Geschichte verändert. Zum Beispiel Südkorea war da ein Ansprechpartner und die sind dann halt auch nicht hingefahren. So, und ich dachte halt immer so, Deutschland hätte so eine ganz besondere Beziehung oder besonders intensive Beziehung und Meinung zum Zweiten Weltkrieg. Allerdings fiel das wohl hinter die Bewunderung der Bilder hinweg. Das hat hierzulande eigentlich fast niemanden gekümmert. Ja, und als der Modi dann da abgefahren ist, kam dann kurz drauf der Kim Jong-un. Na, also erst kurz vor der Parade, weil Nordkorea ist in der SCO nicht mal in so einem Beobachterstatus oder Dialogverhältnis, sondern es ist einfach, hat einfach gar nichts damit zu tun. Und auch da habe ich so den einen oder anderen gesehen, der das irgendwie alles durcheinander gebracht hat. Dem Modi, dem Putin, den Xi und den Kim waren auf der Zeit China so ganz unterschiedliche Vorgänge. So, aus europäischer Sicht ist vielleicht interessant, dass bei der Parade waren Herr Fico aus der Slowakei und Vucic aus Serbien. Bei Vucic würde ich sagen, ist erwartbar gewesen. Die haben ja da so ein paar Deals mit den Chinesen am Laufen und wollen da gute Beziehungen. Aber Fico aus der Slowakei, das ist schon interessant, dass der da hingefahren ist. Also ich habe mir mal die Liste angeguckt, ich werde es euch auch verlinken. Das war es aus Europa. Ne? Also da kann man noch drüber sich beömmeln, dass so ein Alt-Schweizer Präsident da hingefahren ist, der aber irgendwie, ja, da kann man mal rätseln, was der noch zu sagen hat. Jedenfalls im aktuellen politischen Geschehen nicht mehr so viel, ist aber halt ein ehemaliger. So, und ich finde, spätestens hier sehen wir, dass die neue Liebe zwischen Indien und China dann halt eben doch nicht so groß ist. Ne? Denn die Parade wäre ja quasi die Aufnahme in den Kreis gewesen dieses chinesischen Einflussgebietes. Aber da war der Modi nicht mehr dabei. Und daran sieht man, SCO, das ist reine Diplomatie und reines Hedging. Genau dafür sind die Inder in all diesen ganzen Dingern drin, in BRICS, in sonst noch was. Damit sie immer auf jeder Seite irgendwo, ja, sagen wir mal, ich will jetzt nicht sagen hinfallen können, aber so in die Richtung neigen, wenn die andere Seite gerade nicht so zugeneigt ist. So, und in dem Kreis dieser chinesischen Einflusssphäre, das ist auch ganz interessant, wollte dann Prabowo aus Indonesien sein. Der hat gerade Megaproteste im eigenen Land an der Backe kleben, hat erst abgesagt und ist dann aber trotzdem noch mal kurz hingefahren. Nur für die Parade ist er auch gleich wieder zurück. Und das liegt natürlich daran, dass man in Südostasien, und da kommen wir jetzt mal wirklich zu einer Folge der Trump'schen Politik, gerade näher an China ranrückt, weil Trump die Möglichkeitsräume für südostasiatische Länder geschlossen hat und Investitionen im Grunde schwierig von US-Unternehmen zu bekommen. Ja, also die Zölle sind ja jetzt auch nicht so niedrig. Weiterleitung aus China ist so hoch, dass das auch eher kein Weg ist. Was heißt, da bleibt eigentlich nur noch China und Europa als Investor zurück. So, und China sucht natürlich auch Absatzmärkte, das ist ganz schwierig. Also neigt man aber aus welchem Grund auch immer dann trotzdem mehr zu China als zu den anderen. Also es gibt so einen kleinen Ruck Richtung China in Südostasien. Ja, und über das SCO-Treffen wiederum hat Modi, denke ich mal, erstmal nur Verhandlungsmaße gegenüber Trump aufbauen wollen, um ihm zu zeigen, du, ich habe auch andere Möglichkeiten, weil Trump ist ja nicht sonderlich tiefblickend. Ne? Der Trump ist ja eher so eine schlichte Natur. Wenn man dann so Trumps Reaktionen sieht, ne, also dieses, ja, das haben die nur für mich gemacht und gleichzeitig das Runterfahren der Rhetorik in den USA, ne, ach, man hat sich ja schon immer verstanden und der Modi ist ein guter Kumpel und Indien ein wichtiger Partner und in der einen Sache hat man halt mal eine Meinungsverschiedenheit, wird dann plötzlich gesagt. Also da sieht man, dass das halt auch was bringt, wenn man sich entsprechend verhält. Jetzt soll es tatsächlich bis November einen Deal zwischen den USA und Indien geben. Also wir werden das sehen. Zwischen China und Indien ist derweil wenig passiert. Es gibt jetzt ein paar Direktflüge von Indien nach China und China wiederum gibt ein paar seltene Erden, gehen Indien frei. Da die aber recht wenig zu produzieren haben oder auch nicht ausreichend viel weiterhin blockiert, wird natürlich, dass da diverse Sachen aus der Produktion nach Indien gehen. Also Indien hängt aktuell, was die Produktion betrifft, auch der iPhones, komplett an den chinesischen Lieferketten. Ja, und da wird jetzt ein bisschen Luft gegeben, aber das ist jetzt auch nicht sehr viel. Und das wird auch noch lange brauchen, ehe die sich annähern. So, was Indien aber braucht, sind halt im Grunde Investments, ne? Investments in die Produktion samt Infrastruktur, Training für die Menschen, die dann irgendwann mal produzieren sollen. Und wie wir wissen, China hält seine Ingenieure zurück, weil die ja eben nicht wollen, dass Indien ein direkter Konkurrent wird, dass es lernt. Ja, und das werden sie auch weiterhin tun, da bin ich mir recht sicher. Und wenn man mal ein bisschen genauer hinschaut, dann sieht man halt auch, dass beide Länder ziemlich massive Probleme miteinander haben. Ich habe mal drei Punkte rausgegriffen, die da sehr offensichtlich sind. Einer, den ersten kennt jeder. Seit 1914 gibt es diesen schwelenden Grenzkonflikt im Himalaya-Gebirge, ne, bei dem zuletzt in 2020, da sind die irgendwie mit Macheten und Bambusstangen und sonst noch was aufeinander losgegangen. Gab es mehrere Tote, das war so die letzte Eskalation in diesem Ding. Es gab über die Jahre im Grunde 20 härtere Eskalationen, aber auch viele, viele kleine, die man dann eher ignoriert hat. Also quasi Handgemenge. So, und dann ist ein ganz großes Thema die dauerhafte Unterstützung Chinas für Pakistan. Ja, also da hat ja Indien schon in diesem Jahr zuletzt einen Krieg gegen Pakistan geführt und dabei sind chinesische Waffen zum Einsatz gekommen. Also das wird auch ein Problem bleiben für die Inder. Ja, und dann baut China gerade den größten Damm der Welt. Das wird gerne vergessen, das Ding. Und zwar in Tibet am Yalung Tsangpo. Und das Ding ist wirklich heikel, weil also die indischen Projektionen gehen davon aus, dass gerade in der Trockenzeit dann bis zu 85% weniger Wasser nach Indien rüberfließt über den Fluss und entsprechend verheerend die Folgen für die Region da sind. So, und das sind alles ungelöste Probleme. Man hat mal bekundet, man möchte jetzt in Sachen Grenzkonflikt voranschreiten, ne? Bisher nichts Konkretes, aber da sind die anderen Probleme ja immer noch nicht gelöst. Und dann gibt es halt noch die ganzen Sachen kleinerer Natur. Das sind jetzt nicht die explosivsten Sachen, die tragen dann halt nur bei. Ne? Sowas wie TikTok-Sperre in Indien und alles so ein Blödsinn. Grundproblem bei all dem ist, China und Indien vertrauen sich nicht. So, und dieses Vertrauen, das wird auch nicht dadurch größer, dass Indien vom Westen aus betrachtet quasi als Alternative zu China gesehen wird und aufgebaut werden soll. Das muss China ja als Bedrohung auffassen, weil seine Stärke schöpft es ja aus seiner Produktionskraft für die Welt. Und ja, wenn das dann quasi nach Indien rüber wandert, würde ja dann entsprechend auch die chinesische Stärke darüber wandern und das wollen die nicht. So, und da muss man natürlich auf der anderen Schiene aber auch ehrlich sein. Also ehe Indien in die Lage kommt, China Konkurrenz zu machen, werden noch Jahrzehnte vergehen. So wie es halt eben in China auch gebraucht hat, jahrzehntelang dieses ganze Zeugs aufzubauen, vor dem wir gerade stehen, das sich ja auch immer noch im Aufbau befindet. Da braucht es massive Investments in Produktion, Infrastruktur, Rohstoffversorgung. Die muss ja gesichert sein. Und vor allen Dingen braucht es Vertrauen. Weil wer will denn in Indien investieren, Zeit und Geld, vielleicht gegebenenfalls unter der Maßgabe, dass wir da dann auch noch russisches Öl kaufen müssen, ne? Wenn wir da was machen mit unseren Firmen. Wenn nicht so ganz klar ist, wo Indien steht, weil das ist ja das größte Problem. Bisher spielt Indien alle Seiten. Und das ist halt auch so diese tiefer liegende Wahrheit in dem Ausfall mit Trump. Der Trump ist immer eine sehr gute Sensorik dafür, wenn er ja quasi nicht gehuldigt wird. Also das ist ein Riesenproblem für ihn. Und das merkt man jetzt halt an der Stelle, dass er halt merkt, na, der Modi, der ist nicht so ganz klar auf meiner Seite und so drückt sich das dann halt auch aus. Und dann wäre halt auch die Frage, ob Europa sich das von Indien alles gefallen lassen möchte mit dem russischen Öl, weil es geht ja auch gerade auf Konfrontationskurs mit China, ne? Warum sollten wir auf die Chinesen losgehen und die Inder dann verschonen? Alles so Fragen, die unbeantwortet im Raum stehen und die viel, viel interessanter gewesen wären zu verhandeln und zu besprechen, statt sich über diese ganzen Bilder da zu beömmeln.
Tja, aber wer will das schon so genau wissen?
Das weiß ich nicht, Hanna. Also ich offensichtlich.
Ich glaube, schon seit 20 Jahren sagen Leute, ja, Indien ist das neue China. Es ist ja auch nicht ganz neu, aber man merkte halt bisher nicht so richtig, dass es auch auf diesen Kurs einschwenkt, was Leute quasi gesagt haben. Aber ist auch die Frage, ob das jetzt der schlaueste, also aus europäischer Sicht ist natürlich nett, da einen Gegenkandidaten aufzubauen, aber ob jetzt ausgerechnet da gerade die Zeit für ist, weiß ich auch nicht so genau.
Ich finde es halt sehr lustig, was da in Deutschland gerade wieder passiert mit, wir fahren jetzt nach Indien und machen da irgendwelche Deals und dann haben wir unsere Fachkräfte, während Indien ja massiv Probleme hat, Fachkräfte zu generieren. Also selbst wenn wir davon ausgehen, dass Indien vor diesem Aufstieg stehen würde, quasi als Alternative zu China, dann würde man ja um die Tatsache nicht herumkommen, dass jede Fachkraft, die man dann da rausnimmt, ja umgekehrt wiederum, naja, dann in Indien fehlt.
Ja, aber das ist halt, wasch mich und mach mich nicht nass. Wir wollen halt gleichzeitig gerne weiterhin die Inder hier als Ingenieure und fleißige Pflegekräfte haben, ja auch unser geistiges Eigentum weder nach China noch nach Indien verlieren. Und gleichzeitig wollen wir aber gerne auch jemand haben, der für uns zu den gleichen Konditionen produziert und nicht China ist und alles geht halt nicht.
Ja, große Verwirrung.
Die schlaue Variante wäre natürlich, Leute auszubilden und dann als gleichwertige Part zu behandeln. Aber
du jetzt wieder da mit deinen Gerechtigkeitsgeschichten. So wirst du die AfD nie los.
Nachhaltigkeitsgeschichten würde ich es nennen, aber gut.
Es ist weder eine Strategie noch sonst irgendwas. Es ist einfach, man macht irgendwas, was gerade so thematisch auf der Platte liegt und glaubt dann damit irgendwas gelöst zu haben. Und da sind wir halt wieder bei diesem ewigen Thema, dass es halt keine Strategie in der deutschen Politik gibt, die mehr als irgendwie 3 oder 4 Jahre gedacht ist.
Ja, und es ist auch ein bisschen rumdeletieren in so einer ziemlich insgesamt konfliktreichen Gegend.
Ich meine, der, wie heißt der Wadefuhl, ne? Nennt er sich. Der Wadefuhl war letztens irgendwie in Indonesien und hat dann dort erzählt, dass das alles so toll ausgebildete Fachkräfte wären, die man da findet. Jetzt kenne ich Indonesien recht gut und ich würde mal behaupten, also ja, man findet da sicherlich die ein oder andere Fachkraft, aber nicht in Massen. Und es liegt eindeutig am scheiß Schulsystem. Also, mit was ich mich da rumgeplagt habe, ja. Das ist schon, da hört man dann auch so Geschichten wie, sie können ja durchaus Englisch, dort gar nicht so wenig. Die haben auch Englisch von der ersten Klasse mehr oder weniger. Aber das wird in der Schule so gelernt, dass die meisten, die dann da rauskommen, quasi nur ein paar Worte können. Ja, und alles so eine Geschichte. Also wenn du dann wirklich nach Fachkräften suchst mit allem drum und dran, hast du da halt echt Probleme. Und da habe ich irgendwie immer das Gefühl, dass diese deutschen Touren, die man da macht, die da ja dann auch auf Instagram sehr martialisch verkündet werden, das ist so Wunschdenken, was man da so aufbaut. Aber wirklich ohne Plan.
Ja, und dabei betrachten wir ja auch Leute nur als Fachkräfte, die im Prinzip schon fertig studierte Ingenieure sind, anstatt zu sehen, was sozusagen das Potenzial ist. Aber das ist ja noch, also.
Na, Potenzial, das ist kein deutsches Wort, Hanna. Aber apropos Potenziale. Apropos Fachkräftemangel. Was macht denn unsere Wirtschaftsministerin so, Hanne?
Ich rede ja schon seit 2 Monaten darüber, dass ich am liebsten entweder gar nicht über Katharina Reiche reden möchte oder mich aufregen. Aber es war ja absehbar, dass ich das mal irgendwann tun müsste. Heute ist der Tag, wo ich offensichtlich über Katharina Reiche rede. Ja. Also wir haben da ja jetzt so eine Wirtschaftsministerin, wobei ich finde nicht mal klar, ob sie Wirtschaftsministerin ist. Mir kommt es vor, als verstünde sie sich in erster Linie als Energieministerin. Das ist ja das Wirtschaft und Energie und aber nicht Klima wie vorher, sondern Klima liegt wieder im Umweltministerium. Wiederum wird Energiepolitik im Wirtschaftsministerium deutlich mehr gemacht als Wirtschaftspolitik und Klimapolitik im Umweltministerium deutlich weniger, weil ja die Energiepolitik aus dem Wirtschaftsministerium kommt. Das scheint mir so und ich habe auch den Eindruck, dass das Umweltministerium jetzt da Katharina Reiches Politik nicht viel entgegensetzt, muss man ehrlich sagen. Ja, ich weiß nicht, wie vielen Leuten das klar ist, dass Katharina quasi doppeltes Drehtürphänomen ist. Viel wurde ja immer gesagt, der Bundestagsabgeordnete, das Entscheidende ist aber ja, dass sie Staatssekretärin war und zwar Staatssekretärin im Altmaier-Ministerium.
Dem Altmaier-Ministerium.
Und quasi neben Altmaier, das hat sich hinter seinem Rücken gemacht, aber neben Altmaier war Katharina Reiche schon vorher verantwortlich für die Altmaier-Delle, die wir inzwischen alle kennen. Also das Einbrechen der deutschen Solarproduktion, das wesentlich dazu beigetragen hat, dass wir heute als im Bereich der Solarproduktion weitgehend abgehängt sind und einen eigentlich großen vorhandenen Wettbewerbs- und technologischen Vorteil nicht nutzen konnten, weil Altmaier die Solarförderung komplett eingestellt hat. Nach ihrer Zeit als Staatssekretärin ist sie dann erst in den Lobbyismus und dann in die Energiebranche gegangen. Also sie kam aus der Energiebranche, ist in die Politik gegangen, ging zurück in die Energiebranche und war zuletzt bei einer E.ON-Tochter Westenergie als Managerin tätig und vorher eben bei einer energiebranchennahen Lobbyvereinigung und ist jetzt wieder durch die Drehtür auf das Ministeramt. Das war ja von Anfang an, stand es ein bisschen in der Kritik, dass sie als Energiemanagerin, also quasi nach dem letzten Tag bei E.ON sofort den ersten Tag im Ministerium hatte, was ist, was man in beide Richtungen ja prinzipiell kritisch sehen kann. Also wohl, dass man einen Tag mit dem Fuß aus dem Ministerium schon Lobbyist werden kann, siehe Sigmar Gabriel, als auch umgekehrt, dass man eben aus der Industrie, und da ist auch Reiche ja nicht die Einzige im Kabinett Merz, sofort in die Politik gehen kann und dann, also es wäre jetzt vielleicht okay, wenn sie, sagen wir mal, Kulturstaatsministerin geworden wäre.
Nee, auch da, also ich finde, es sollte so eine Schamperiode geben, wo man einfach sagt, es sollte eine gewisse Entkopplung, ich meine, die Leute bleiben ja eh gleich, wie sie sind. Es ist jetzt nicht so, dass die sich dann wandeln. Aber sie sind dann zumindest, wenn sie mal 2 Jahre Pause haben von dem Kram, nicht so verfangen in diesen Netzen, wie wenn sie direkt da rausplöppeln.
Ja, aber bei ihr ist ja besonders krass, dass sie wirklich 1A in ihrem branchenmäßigen Bereich geblieben ist im Ministerium. Und das ist halt das, was man auch sieht, dass sie ja sehr viel über, man hört sehr viel über ihre Energiepolitik und man hört sehr wenig über ihre Wirtschaftspolitik. Also das Reasoning dahinter ist halt, ja, wenn nur der Strom günstig genug ist, dann läuft es auch wieder mit der deutschen Wirtschaft im Wesentlichen. Und allein das ist schon, finde ich,
schwierig,
weil wir uns ja in einer der größten Wirtschaftskrisen der Nachkriegsgeschichte befinden, was Katharina Reiche und Friedrich Merz auch nicht müde werden zu betonen.
Und sie die letzte Kugel gegen die AfD ist.
Und da muss man natürlich auch sich fragen, kann man es da nur auf Energie einkreisen und nur auf die Klimapolitik zeigen oder muss man sich halt mal ein bisschen größere Gedanken machen? Ein bisschen größere Gedanken hat sie jetzt in der letzten Woche geäußert, als sie Dinge zum Thema länger arbeiten und Rentner und sowas gesagt hat, aber ansonsten hat man nicht, und das fällt ja nicht mehr in ihr Ressort, aber ansonsten hat man jetzt von ihr auf wirtschaftspolitischer Seite nicht so viel gehört. Was sie aber stattdessen alles gemacht hat, kann man sich vielleicht auch mal so ein bisschen in Serie angucken. Es ging los mit der Präsentation eines 4-Punkte-Plans und zwar nicht etwa im Bundestag, sondern auf dem Ludwig-Erhard-Gipfel. Und damit geht es nämlich eigentlich schon los, weil das zeigt sehr stark, in welche Richtung ihre Wirtschaftspolitik auch gedacht ist. Der Ludwig-Erhard-Gipfel ist eine relativ ordoliberale Zusammenkunft, die sowohl eben, also der Namensgeber spielt da schon eine Rolle. Es ist ein sehr ordo-marktliberaler Kreis, der sehr wenig an aktive Industriepolitik und sehr viel an Markt glaubt und sich eben auch konservativ im ökonomischen Sinne auf die Politik Ludwig Erhards zurückzieht. Und in diese Historie stellt. Und eben ihren Plan da zu präsentieren, hat schon alleine so eine gewisse Signalwirkung. Und auch die Besetzung in ihrem Ministerium, sie hat alle Staatssekretäre und viele Abteilungsleiter gefeuert, also hat das Habeck-Ministerium sehr gründlich umgebaut. Und einige der Besetzungen gehen eben auch sehr stark in die Richtung, dass es eben sehr ordoliberale Personen sind, die sehr klar für eine sehr losgelassene Wirtschafts- und Industriepolitik stehen. Und ja, damit fing es an. Und dann ist sie so ein bisschen über den Sommer jetzt oder über den Frühling und Sommer eigentlich so ein bisschen durchgestolpert und hat alles erklärt, was sie alles nicht mehr machen möchte, was Habeck gemacht hat. Also mehr Erdgas, weil ja, also dann kam halt dieser Stromausfall in Spanien ihr gerade recht, um zu sagen, das Netz ist so unsicher. Wir brauchen dringend mehr Erdgas als Notreserve und auch ohne, dass die Wasserstoff-ready sind, sondern einfach 40 neue Erdgaskraftwerke will sie zeitnah ausschreiben. Ob sie das jetzt inzwischen getan hat, weiß man gar nicht so genau, aber das war jedenfalls der Plan. Dann hat sie gesagt, ja, das Heizungsgesetz will sie auch zurückrudern, weil sie möchte, dass Kesselheizungen unendlich weiter betrieben werden dürfen und Wärmepumpen seien auch nicht die einzige Möglichkeit, sondern da müsse man eben offener sein. Und, das fand ich eigentlich am besten, hybride Energieformen im Heizen. Darunter stellt sie sich vor, dass man, obwohl man schon eine Wärmepumpe und eine Solaranlage hat, noch besser zur Sicherheit mal eine Gasheizung einbaut.
Also das ist ja wirklich, also selbst wenn du Lobbyist bist, kannst du auch nicht so eine Scheiße erzählen.
So, dass man dann eben mit Gas heizt, wenn der Strom mal zu teuer ist.
Mhm. Weil das Gas dann super billig ist, wenn alle anderen Strom nutzen, ne?
Ja, genau. Überhaupt ist Gas ja, also wenn wir auch nur die EU-Regeln umsetzen, wird Gas ja auch teurer.
Wobei die Logik natürlich schon ist, ne, wenn der Staat dann diese 30, 40 Gaskraftwerke finanziert, die sie da bauen will. Ich glaube 20 sind es, ne?
Nee, 20 war die Habeck-Zahl, 40 will sie.
Ah, sie will 40, ja siehst du. Also wenn sie da die 40 Gaskraftwerke dann gebaut hat und der Staat die voll durchsubventioniert, damit sie dann für die 3 Stunden im Jahr, wo der Strom vielleicht ausfällt, dann da sind oder der Strom zu teuer ist für die 3 Stunden im Jahr, dann das ganze subventionierte Gas da reinfließt. Also eben. Also ich kenne ja Lobbyisten und meistens sind die etwas filigraner.
Ja, vielleicht macht sie auch jetzt das sozusagen, was sie als Lobbyistin filigraner machen musste.
Jetzt fallen die Hemmungen oder was?
Ja, dann ging es also um den Strompreis. Da ist es ja so, es stand im Koalitionsvertrag, also wohl übrigens, dass die Gaskraftwerke wasserstoffready sein müssen, stand im Koalitionsvertrag, will sie jetzt von abweichen.
Mhm.
Dann stand auch im Koalitionsvertrag, dass der Strom für alle günstiger werden muss, also für Haushalte und Industrie. Das hat sie dann gekippt. Nämlich die Stromsteuer soll ja gesenkt werden oder ist jetzt das auf dem Weg, das Gesetz, glaube ich. Aber nur für die Industrie und auch nur für Teile, also nur für relativ große Unternehmen. Nur für Industrie, nicht für Haushalte. Und da hat sie dann gesagt, ja gut, aber dann wir schaffen jetzt die Gasspeicherumlage ab. Die Gasspeicherumlage hat Robert Habeck eingeführt, um die Gasspeicher zu finanzieren zu Beginn des Ukraine-Kriegs. Und die wurde bisher auf die Gaskunden übertragen. Also war es quasi so, die Gaskunden mussten quasi sowas wie ein zusätzliches Netzentgelt bezahlen für die Gasspeicher. Die soll jetzt abgeschafft werden. Und deshalb wäre es ja nicht so schlimm, wenn die Stromsteuer nicht gesenkt wird, weil ja jeder, der Strom konsumiert, auch Gas konsumiert, wie wir wissen. Beziehungsweise natürlich ist das ein bewusstes Schaden und das finde ich, das sieht man sehr raus. Leuten, die schon eine Wärmepumpe und ein E-Auto und eine Solaranlage haben oder die gerade im Umrüsten sind auf eine Wärmepumpe, ein E-Auto oder eine Solaranlage, genau die profitieren halt jetzt an keiner Stelle. Also die Dinge, die jetzt gemacht werden, sind eben dann genau zum Nachteil für Leute, die mit Wärmepumpe und E-Auto heizen, sodass eben die Umrüstung langsamer laufen wird. Und die Industrie hat aber gleichzeitig niedrige Strompreise, sodass es von der Seite nichts zu meckern gibt. Außerdem werden die Kosten dafür, die Gasspeicheranlage nicht mehr durch die Haushalte tragen zu lassen, aus dem Klima- und Transformationsfonds gedeckt. Und das ist eigentlich das Unverschämteste daran. 3,4 Milliarden Euro, die jetzt aus dem Klima- und Transformationsfonds gedeckt werden. Keine Ahnung, wie man das begründet, weil es ist ja damit macht man ja Gas günstiger. Das kann ja eigentlich nicht klimafreundlich sein, aber irgendwie werden sie es schon hinkriegen. Dann hat sie sich hingestellt und hat gesagt, ja, also das mit dem Klimaneutralität 2045, ehrlich gesagt, so ernst müssen wir das auch nicht nehmen. Sowohl das deutsche Ziel als auch das im Koalitionsvertrag festgeschriebene, ach, eigentlich finden wir das nicht so wichtig. Das hat Merz jetzt inzwischen aber auch schon öfter gesagt. Und dann hat sie auch noch das eine oder andere genehmigt oder vergeben, wo man sich fragen kann, ob da nicht auch ein bisschen Sachen dahinter stehen. Das eine ist, dass sie eine Studie beauftragt hat, für ein Monitoring des Strombedarfs und hat das ohne Ausschreibung vergeben an ein energiewirtschaftliches Institut der Universität zu Köln, EWI, das von RWE und E.ON mitfinanziert wird. Anstatt es auszuschreiben, also die hätten sich ja darauf bewerben können, aber sie hat es halt nicht ausgeschrieben, sondern bei Gutachten werden in der Regel auch ausgeschrieben, sondern hat es direkt vergeben. Und daraus soll eben die Bedarfsschätzung kommen, auf Basis derer dann der Netzausbau und die Gaskraftwerke begründet werden. Und gleichzeitig soll der aktuelle Verbrauch hochgerechnet werden und keine Transformation mit eingerechnet werden in diesem Gutachten. Also quasi eine schon anlaufende, ja und auch nicht zu stoppende Umstellung auf Elektromobilität, auf Stromspeicher und auf Wärmepumpen. Es soll in der Abschätzung explizit in diesem Gutachten keine Rolle spielen, sondern es soll auf Basis des heutigen Stromverbrauchs hochgerechnet werden. Dann hat sie Erdgasförderung in der Nordsee bewilligt und zurückgenommen, zur Freude von Veronika Grimm nehme ich an, zurückgenommen, was die Vorgängerregierung reingeplant hatte, nämlich dass der Wasserstoffausbau so geschehen soll, dass grüner Wasserstoff bevorzugt wird. Und die Förderung, also es gibt umfangreiche Förderung für das Wasserstoffnetz und die galt aber eigentlich nur, wenn das für grünen Wasserstoff tragfähig ist und jetzt soll jede Form von Wasserstoff wird gefördert, auch für fossiler Wasserstoff. So, das waren die wesentlichen und man liest das schon, das sind alles eigentlich energiepolitische Themen. Wirtschaftspolitisch hat sie da noch nicht so viel gemacht. Und dann jetzt ganz zum aktuellen Ende kam noch die Diskussion um die Einspeisevergütung. Nachdem sie erst den Strompreis nicht gesenkt hat, hat sie jetzt außerdem beschlossen, dass für Solaranlagenbetreiber, also Haussolaranlagen, die Einspeisevergütung runtergesetzt werden und in Tranchen auf null runtergefahren werden soll. Das ist noch nicht durch. Es gibt da Kritik aus der SPD und auch von Branchenverbänden. Das ist natürlich Wasser auf die Mühlen der großen Energiekonzerne, denn die müssen ja den Solarstrom abnehmen, auch wenn der Börsenstrompreis gerade negativ ist und müssen dann die Einspeisevergütung zahlen. Und da hat sie also gesagt, das geht nicht, dass zu den Peakzeiten des Solarstroms so viel eingespeist wird. Das bringt das Netz ins Schwanken und so weiter. Deshalb soll die Einspeisevergütung abgeschafft werden. Und gleichzeitig ist eben auch die Frage, sie stellt immer mal auch in den Raum, ob die Mehrwertsteuervergünstigung auf private Solaranlagen vielleicht auch nicht mehr gemacht werden soll. Und das ist natürlich, ja, es ist ein Problem. Also Einspeisevergütung ist etwas, was man irgendwann wird abschaffen müssen, weil es natürlich berechtigt ist, je mehr Solarstrom eingespeist wird zu Peak-Sonnenzeiten, desto schwieriger ist es, das Netz zu managen. Und das setzt am Ende eben auch die Unternehmen natürlich unter Druck, wenn sie dann da eine hohe Preisdifferenz zu diesen Zeiten zahlen müssen. Allerdings müsste man natürlich was anderes an die Stelle packen, nämlich einerseits die Solaranlagen regelbar machen. Dafür braucht es aber Smart-Zähler-Ausbau und der Smart-Zähler-Ausbau ist massiv hinter den eigentlichen Planungen zurück. Und außerdem ist es natürlich eine Frage des Netzausbaus. Wenn das Netz entsprechend funktionieren würde und es Speicherkapazitäten gäbe, dann wäre es regelbar und man hätte nicht mehr so ein Problem mit der Überstromkapazität. Aber der Netzausbau stockt halt massiv hinterher. Die Smart-Zähler-Umstellung stockt massiv hinterher. Und bei Energiespeichern ist natürlich die Frage, wie das Investitionsumfeld ist. Bisher sind die Bestellungen für Energiespeicher hoch. Es sieht aus, als ob die Energiespeicherkapazität jedes Jahr im Moment sehr stark wächst. Aber wenn natürlich so eine Unsicherheit ist, ob es jetzt demnächst wieder 40 neue Gaskraftwerke gibt, ist die Frage, wie viel noch in Stromspeicherkapazitäten investiert wird, zum Beispiel auch in der Industrie. Denn mit einem guten Netzausbau und guten Stromspeichern würde man eben diese Peaks aus dem Solarstrom rausnehmen können und dann eben auch den Ertrag wieder glätten können, wenn die Möglichkeit zur Speicherung besteht. Ja, aber sie rüttelt jetzt an der Einspeisevergütung. Das ist natürlich auch was vor allen Dingen in Richtung der privaten Haushalte geht. Also dann nehmen eben die Investitionen von privaten Haushalten in Solaranlagen, rentieren sich dann nicht mehr so schnell, wobei jetzt ja niemand reich wird bei einer 10-kW-Anlage an der Einspeisevergütung. Die Mehrwertsteuersenkung zum Beispiel ist wesentlich relevanter, glaube ich, für die Investitionen in private Solaranlagen. Trotzdem haben natürlich die meisten irgendwie in ihrer Rentierungsrechnung einkalkuliert, dass sie eine Einspeisevergütung bekommen, auch wenn die vielleicht perspektivisch zum Beispiel flexibel werden könnte. Also wenn es Smart Seller gibt, dann wäre es ja möglich, dass man eine flexible Einspeisevergütung kriegt, je nachdem, wann man einspeist. Und dann ist es für einen selbst zum Beispiel besonders nützlich, das Auto zu laden und den Speicher voll zu machen, bevor man einspeist. Egal. Jedenfalls ist auch das wieder was eben den Solarausbau im privaten Bereich dämmt und gleichzeitig die Planungssicherheit für Haushalte vor allem reduziert. So wie eben das mit der gesenkten Energiesteuer. Das waren so die energiepolitischen Maßnahmen der letzten 3 Monate, die sich im Grunde alle so lesen wie ein bewusstes Rückdrehen der angegangenen Energiewende. eben alle Anreize runterfahren, die in Richtung erneuerbare Energienausbau gehen. Dabei das zentrale Problem nicht angehen, denn letztlich ist es schwierig, dass wir den erneuerbaren Energienausbau im Solarbereich, dass der so stark ist. Im Windbereich sind wir ja eher noch hinterher oder hat Habeck gerade so aufgeholt. Aber das ist nicht schwierig, deshalb, weil wir den Strom nicht brauchen, der Energieverbrauch ist ja da, sondern deshalb, weil wir das Netz dafür nicht haben. Und das, wie sie an den Netzausbau gehen will, sagt sie nichts zu. Zum Thema Netzausbau wäre wirklich viel zu tun. Und das ist was, wo auch Habeck schon dran geknabbert hat und immer wieder gesagt hat, wir müssen das machen, aber es ist halt sehr schwierig. Und da wird gar nichts dran gemacht. Interessant vielleicht zu wissen, dass Katharina Reiche bei Westnetz war, die der größte Netzbetreiber sind und also maßgeblich mitverantwortlich für den stockenden Energienetzausbau.
Ja, bei den Netzen gibt es ja im Grunde den Kampf, wie der Netzausbau finanziert wird. Und da gibt es ja die zwei Varianten. Das macht der Staat, indem er sich dann beteiligt und die Netze ausbaut. Oder es macht die Wirtschaft, indem sie da hohe Renditen vereinnahmt.
Ja.
Und wenn ich da so sehe, was die Frau Reiche bisher abgeliefert hat, dann habe ich so die Vermutung, dass es bald ein paar sehr reiche Menschen in Deutschland geben wird, wenn sie sich im Infrastrukturbereich betätigen. Oder die ganzen Pensionsfonds, ne, Allianz und so weiter, die mögen ja sehr gerne diese Infrastrukturinvestitionen. Problem ist nur, die arbeiten dann so mit 8% aufwärts. Und das zahlen wir.
Ja.
Über einen Strompreis, über Netzentgelte, über alles Mögliche. Irgendwo findet sich das.
Die Netzentgelte, das ist ja auch so, dass sie ja zwischendurch gesagt hat, sie möchte, dass die privaten Solaranlagenbetreiber auch Netzentgelt zahlen. Und natürlich ist es so, auch der Strom, der eingespeist wird, verbraucht Netzkapazität. Und es ist also logisch, dass man sagt, naja, wer Strom produziert, müsste eigentlich auch Netzentgelt bezahlen. Aber von der Logik her ist es natürlich so, wir haben eine Einspeisevergütung, die wesentlich unterhalb des durchschnittlichen Haushaltsstrompreises liegt. Unter anderem deshalb, weil im Haushaltsstrompreis ja Netzentgelt mit drin ist. In dem Moment, wo wir aber sagen, die Solaranlagenbetreiber müssen auch Netzentgelt bezahlen, müsste man im Grunde den ganzen Solaranlagenbetreiberbereich umstellen darauf, dass die einen variablen Strompreis kriegen und dann eben auch Netzentgelt bezahlen müssen, aber dann eben auch, wenn sie zu unter Umständen mal ein bisschen höheren Preis kriegen würden als das, die Einspeisevergütung. Und das ist eine Umstellung, die ist technisch im Moment nicht möglich. Und es gibt auch die Verträge nicht dafür. Also es gibt Leute, die einen variablen Stromvertrag haben, aber auf der Einspeiseseite ist das bisher überhaupt noch nicht möglich. Und in dem Moment ist es eben so, dass man natürlich eigentlich in der Einspeisevergütung schon eingepreist ist, dass der sehr viel niedriger ist als der Durchschnittsstrompreis Verbraucherbereich und man entsprechend also das Netzentgelt quasi darüber mitzahlt, dass die Einspeisevergütung nicht so hoch ist. Und am Ende muss den Netzausbau jemand bezahlen und es wird dann auf dem Strompreis landen und so wie man Reiche hört, wird es eher auf dem privaten Strompreis landen als auf dem Industriestrompreis. Und der andere Punkt ist, dass sie jetzt ja auch das Netzentgelt kurzfristig senken möchte für die Industrie, nicht für die privaten Haushalte, das aber nur befristet auf ein Jahr. Also zuerst hieß es, dauerhaft soll für die Industrie das Netzentgelt abgeschafft werden und das auch aus dem Klimatransformationsfonds bezahlt werden, aber das soll jetzt begrenzt werden auf ein Jahr, das heißt, da macht sie auch jetzt sozusagen, am Ende ist das eine Showpolitik. Ja, also das alles, man hört es letztlich so, dass sie wird jetzt nicht große Investitionen staatlicherseits, weil das ist, entspricht überhaupt nicht ihrem Politikstil, in den Netzausbau packen. Hinzu kommt, dass Netzausbau auch ein politisch heißes Thema ist, also nicht nur, es muss jemand bezahlen, sondern auch ist es ja so, dass ein Grund, warum unser Netzausbau hinterherhinkt, auch ist, dass Bayern sich lange geweigert hat, über Netzleitungen verlegen zu lassen, sondern alles unter der Erde passieren sollte. Deshalb ist es viel, viel teurer, deshalb ist es nicht passiert. Jetzt hat Bayern eingesehen, dass sie irgendwie Deutschland in zwei Stromtarifzonen teilen, in einer sehr ungünstigen Stromtarifzone liegen würden. Deshalb ist Söder jetzt auf einmal doch für Überlandleitungen. Die müssen aber jetzt erst geplant und gebaut werden. Das heißt, es hat schon auch durch die Aufsplittung von Deutschland in letztlich verschiedene Stromproduktionsarten, ist das deutsche Netz eben auch aus politischen Gründen nicht so gereift, wie es ist. Und das sehen wir ja daran, dass zuweilen unsere europäischen Partnerländer Leitungen uns herum verlegen, weil sie dem deutschen Energienetz nicht trauen können. Ja, und das ist natürlich ein großes Problem, denn Netzausbau ist langsam. Und das wäre also die erste Aufgabe, wenn man langfristige Politik und nicht nur eine Befindlichkeitspolitik machen wollte, wäre da weiter zu graben. Das wäre aber in der Habeck-Linie und sie macht eben alles anders, als Habeck das gemacht hat. Jetzt ist die Frage, macht sie denn deshalb eine besonders gute Wirtschaftspolitik, weil sie ja offenbar sehr industrienah agiert, aber letztlich scheint sie auch nur nah an der Energiewirtschaft zu agieren und letztlich auch nicht eine zufriedenstellende Wirtschaftspolitik zu machen.
Also woran ich denken musste, als ich dich jetzt so gehört habe, war an die SPD unter Schröder. Da sind ja auch die Politiker dann direkt alle da in der Energiewirtschaft alle untergekommen.
Und
dann
bei
danach.
VW.
Ne, diese Schiene. Also deswegen muss ich aber auch sagen, habe ich gerade so ein bisschen Bedenken, was, naja, Große Koalition ist ja nicht mehr, ne? Was Schwarz-Rot betrifft, weil da weiß ich nicht, ob sich die SPD weiterentwickelt hat oder ob da nicht die Beharrungskräfte des Alten nicht noch viel zu stark sind und das quasi mittragen, den Scheiß da.
Also richtig fähige Energiepolitiker in der SPD oder einen sehr starken Umweltminister muss man halt auch suchen. Und im Moment wirkt es nicht so, als ob das Umweltministerium dem viel entgegensetzt. Insgesamt hat die Regierung klimapolitisch jetzt nicht viel bewegt, auch nicht aus dem Umweltministerium heraus, was ja klimapolitisch zuständig wäre. Und man hätte jetzt ja auch sagen können, naja, es ist ein SPD-Ministerium, das hätte jetzt mal harte Kante geben können, der Umweltminister gegen Katharina Reiche. Aber es ist nicht passiert. Lars Klingbeil hat die Steueränderungen maßgeblich mitgetragen, das Umweltministerium hat da auch nicht viel zu gesagt. Also das, was schon beschlossen ist, vieles sagt sie ja auch nur und es ist zum Teil gar nicht umsetzbar. Aber das, was eben jetzt schon auf der Agenda steht, wie die Gasumlage oder die Netzentgelte oder die Stromsteuer, das ist jetzt in Gesetz gegossen, so wie sie das wollte. Und da hat weder Lars Klingbeil noch der Umweltminister viel zu gesagt. Also dass jetzt die SPD sich dagegen auflehnen würde, sehe ich auch nicht. Und das ist ja auch nicht, auch die SPD ist ja in ihrer Geschichte eine fossile Partei. Und auch in der SPD gibt es sehr starke Verbandlungen da halt mit der Kohle, nicht mit dem Gas. Aber auch da, die SPD hat sich lange davon überhaupt abschütteln müssen, so eine Kohlepartei zu sein. Und ist da, glaube ich, auch noch nicht richtig weit gekommen, dass da jetzt Kompetenz ist tatsächlich. Ja, es geht jedenfalls der deutschen Wirtschaft überraschend noch gar nicht so gut. Das muss man jetzt natürlich nicht nur Katharina Reiche anlassen, weil einfach aus so einer Wachstumsdelle rauszukommen dauert Zeit und man kann jetzt nicht erwarten, in 100 Tagen auf ein Plus beim BIP von 3% zu kommen. Aber der Geschäftsklimaindex explodiert jetzt auch nicht vor Freude. Also es wäre ja am ehesten eben jetzt zuerst zu sehen in den vorlaufenden Indikatoren, also Geschäftsklimaindex und Auftragslage. Da sieht es nicht negativ aus, aber eben auch nicht so, als ob jetzt alle sagen, ja, die Regierung Merz, die backt das jetzt, wir wachsen jetzt hier um 2%. So ist es auch nicht. Also, dass man jetzt absehen kann, dass es da wirklich eine Trendwende gibt und jetzt Reiche und Merz gemeinsam mit der Wirtschaft aufgeräumt haben und jetzt geht es wieder aufwärts, das sieht man nicht. Und wie soll man das auch sehen? Es gibt de facto, finde ich, keine brauchbaren wirtschaftsfreundlichen Maßnahmen, selbst wenn ich mich jetzt auf eine eher Industrieseite stellen würde und den ganzen Klimaaspekt mal außen vor lasse, sehe ich im Moment noch nicht, was an richtig wirtschaftsförderlicher Politik gemacht worden ist. Außer auf Unternehmertreffen rumhängen und sagen, die böse Bürokratie und der böse Habeck. Die Frage ist, was für Impulse sind denn von ihr zu erwarten? Und da würde ich eben, wie ich schon gesagt habe, aus dem sehr ordoliberalen Umfeld, in dem sie sich ohnehin schon immer bewegte, und dem Beraterkreis, den sie vor kurzem berufen hat, schließen, dass die Impulse, die sie vorhat zu setzen, eher sind mehr Markt, weniger Staat, alles in eine Richtung, am besten so wenig Eingriff wie möglich. Zurück zu Erhard heißt ja letztlich auch eine sehr konservative Wirtschaftspolitik. Sie hat eben Berater berufen, die auch ins endliche Horn stoßen, nämlich.
Ja, gibt's mehr, Hanna.
Justus Haukapp, der auch traditionell sehr marktökonomisch ausgerichtet ist. Und also er kommt ja aus dem Wettbewerbs...
Marktextremistisch.
Ja, er kommt aus dem wettbewerbsökonomischen Bereich, also aus der Wettbewerbskontrolle. Aber er sagt, er möchte die Ministerin darin unterstützen, wieder stärker auf die Kräfte von Unternehmertum, Markt und Wettbewerb zu setzen. So, und für Veronika Grimm, da ist natürlich die Wasserstofflobby nicht fern. Das geht auch gut zusammen, finde ich, die Gaslobby und die Wasserstofflobby. Dann Volker Wieland, der ja auch aus dem Sachverständigenrat bekannt ist, eher aus der Geldpolitik stammt, was sowieso jetzt im Wirtschaftsministerium kann man sich fragen, ob das da überhaupt so richtig verortet ist. Aber gut, er steht in dem Beraterkreis dafür, die erdrückende Regulierung abzuschaffen und mehr in Deutschland zu produzieren und in neue Technologien zu investieren. Alle sind übrigens ehrenamtliche Berater, so wie Jens Südekum ja auch ehrenamtlicher Berater von Lars Klingbeil ist. Und dann noch etwas überraschend, Stefan Korlev, Leiter des Ludwig-Erhard-Forums für Wirtschaft und Gesellschaft, der von einer sehr stark ordnungspolitischen Seite kommt, also Wirtschaftspolitik, die Freiraum schafft, auf Wettbewerb setzt, den Ordnungsrahmen so klein wie möglich zu halten und auf die Experimentierfreude des Einzelnen zu setzen. Also auch eben auf einer sehr, sehr in dieser gleichen Schiene unterwegs. Und da ist eben keiner, wenn man jetzt über ein ausgewogenes Gremium sprechen würde, würde man vielleicht erwarten, dass auch jemand von der Seite kommt, der eher auf eine stärker staatlich getragene Wirtschaftspolitik, Industriepolitik setzt. Und das ist aber hier nicht vertreten. Auch das natürlich eine krasse Abkehr von der Habeck-Politik. Habeck war ja
seit Jahrzehnten letztlich der einzige Wirtschaftsminister, der wirklich auch Industriepolitik gemacht hat und wirklich bewusst auch eine Steuerung zum Beispiel bei Branchenansiedlungen etc. vorgenommen hat, eine Subventionierung, auch Geld in die Hand genommen hat, zum Beispiel im Bereich der Halbleiterindustrie. Und das ist jetzt sicher von keinem dieser Berater zu erwarten. Außerdem möchte sie sich zusätzlich noch von dem ehemaligen Bundesbankpräsidenten Weidmann beraten lassen, auch da eben wieder eine geldpolitische Seite, der aber als Sonderberater, ohne in diesem Beraterkreis zu sein, fungiert.
Es hat jetzt jeder seinen persönlichen Ökonom irgendwie von diesen ganzen Ministern. Ne?
Ja, und man könnte ja überlegen, das geht in so eine Richtung von Expertenregierung, aber tut es ja nicht, denn letztlich, wenn man die Experten wiederum nur in eine Richtung besetzt, alle, dann ist ja auch diese, also dann ist es nur eine Bestätigung der Haltung. Also dann müsste man es eben auch breit genug aufstellen, wenn man wirklich eine Expertenregierung aufstellen wollen würde, sozusagen. Mhm. Davon sind wir natürlich so weit entfernt, wie nur irgendwas wäre, das mal ganz abgesehen darf. Ja, also zusammenfassend kann man halt sagen, neben dem deutlich sichtbaren Einfluss der Energie, wie ich finde, da kann man nichts drum rumreden, denn sie ist halt hauptsächlich mit energiepolitischen Themen in eine sehr eindeutige Richtung bisher sichtbar geworden. Das, was sich aber an Wirtschaftspolitik da erahnen lässt, ist sicher in die Richtung mehr Markt, weniger Staat. Damit auch in die Richtung weniger strategischer Steuerung. Denn wenn man eben auf die Kräfte des Marktes sich stützt, dann heißt das, dass wir keine strategischen Entscheidungen über die Richtung, in die sich unsere Wirtschaft entwickeln soll, treffen auf staatlicher Seite. Das ist lange die Politik gewesen in der Bundesrepublik. Wir haben traditionell sehr wenig Steuerung vorgenommen, industriepolitische Steuerung. Ich halte es aber vor dem weltpolitischen Umfeld und auch dem Agieren von stärker autokratischen Regierungen wie China oder Russland fatal, keine Industriepolitik zu machen. Weil man wird eben dann keine Ansiedlung von wichtigen Industrien haben. Man wird wichtige Industrien vielleicht auch nicht halten können, wenn man dafür nicht staatlich eine Unterstützung zusichert, Garantien ausspricht etc. Und wir haben ja bei der Rüstungspolitik genau das Gegenteil. Wir gehen auf der Seite der Rüstungspolitik und der Verteidigungspolitik den Weg, dass der Staat in sehr großem Umfang jetzt zurück investiert und wieder mehr eingreifen will. Und wir versuchen, unabhängiger zu werden in der Rüstungsproduktion. Und da gehen wir also in eine stärker regulierende, eingreifende, aktiv gestaltende Richtung. Und in der Wirtschaftspolitik ist es genau das Gegenteil. Und ich bin absolut der Meinung, von sozialen und klimapolitischen Aspekten abgesehen, dass die gegenwärtige weltpolitische Lage erfordert, dass wir eine aktive Industriepolitik betreiben. Weil wir einfach
unstreitig.
Strategisch wichtige Industrien haben, die wollen wir uns sichern. Wir wollen, ich meine, es geht fast wieder in die Richtung, dass wir uns fragen müssen, wie gehen wir mit Naturkatastrophen um? Und sind wir allein schon dafür, zum Beispiel nahrungsmitteltechnisch ausgestattet? Treffen wir Investitionen, die sich über die nächsten 5 Jahre hinaus auch rentieren, um uns anzupassen an die klimatischen Veränderungen etc.? Da sehe ich überhaupt keine Inspiration, sondern letztlich ist ja auch das, ne? Gehen wir da auch in eine wirtschaftsphilosophische Politik zurück, die auch eben den Stand der 80er widerspiegelt.
Ja, dann zurück in die Zukunft, oder wie war das?
Eine Neuausrichtung, hat ja Merz gesagt, er will eine Neuausrichtung der Politik. Ich finde, nach hinten ist auch neu. Ja?
Ja.
So wirkt es.
Ja, gut. Also, mir reicht's, muss ich sagen. Jetzt, dass die uns auch noch dir den Podcast kaputt schießt, das ist ja wohl die Höhe.
Ja, ich hoffe, die letzten 10 Minuten lassen sich retten und werde derweil mal über alternative Audio-Setups hier im Haushalt nachdenken.
Ja, wir haben ja gestern in unserem kleinen Slack auf Anfrage vom Jens uns da schon unterhalten, was gerade in ist. Von daher haben wir da die Inspiration, da musst du mir dann mal Bescheid sagen, was du gerne hättest. Gut, hast du noch was für den Gesellschaftsteil? Weil ich bin komplett blank.
Ich kann empfehlen, ich bin aber gar nicht sicher, ob man es in Deutschland kaufen kann. Ich habe im Urlaub Desperados alkoholfrei getrunken. Ich habe das in Deutschland noch nie gesehen.
Wie heißt das?
Desperados alkoholfrei.
Echt? Das gibt es als alkoholfrei? Das
ja, und zwar nicht. Sogar mehrere Sorten. Also es gibt sowohl eine Mojito-Sorte, die ist nicht so schön, aber das normale quasi, das heißt Desperados Virgin. Und ich bin nicht sicher, ich gucke mal gerade. Also in Frankreich kann man das problemlos im Supermarkt kaufen. Ich sehe es hier auf getränkewelt.de, auch auf Lager. Also online sieht man es schon. Ich habe es im Supermarkt noch nie gesehen. Es gibt aber direkt auf Frankreich Exporteure. Also es scheint schon hier nicht so bräuchlich. Aber doch, bei Rewe gibt es auch. Also Desperados alkoholfrei. Das mit Zitrusaroma, nicht das mit was nach Mojito schmeckt. Kann ich sehr empfehlen. Ist durchaus so für die gleiche Stimmung, in der man Desperados trinken würde. Also lauer Sommerabend beim Grillen oder sowas, finde ich, kann man das trinken.
Also ich habe so eine Stimmung nie. die man für Desperados braucht. Ja. Das ist so, ich mag das überhaupt nicht, das Zeugs.
Ja. Ich muss ja sagen, auf die alkoholfreien Getränke beschränkt, das ist so, dieses ganze Radler und so, dem ist man irgendwann sehr über. Also ich trinke halt oft alkoholfreies Radler oder Fassbrause oder sowas, aber letztlich so Sachen, die sehr stark nach Limo schmecken. Und klar, es gibt natürlich auch sehr leckeres und gutes alkoholfreies Bier, aber wenn man so ein bisschen dieses Radlermäßige haben will, aber eben nicht so krass nach Limo schmeckend wie viele alkoholfreie Radler, weil viele der alkoholfreien Radler schmecken ja sehr wenig nach Bier und sehr viel nach Limo.
Ja.
Und das schmeckt halt das alkoholfreie Desperados etwas weniger nach Limo. Ne? Es hat halt Zitrusaroma, aber es ist ja am Ende ein alkoholfreies Bier mit einem Aroma und nicht ein alkoholfreies Bier mit Limo. Und das fand ich schon eine nette Abwechslung. Ja, also Desperados alkoholfrei gibt es scheinbar bei Rewe, kann ich empfehlen.
Okay, in dem Sinne sind wir dann am Ende der Folge, machen jetzt unseren Sommerurlaub. Haha.
Ja, schön für dich.
Ja, wer ihn später macht, hat auch vorher gelitten, kann ich nur sagen. Aber sind dann Ende September wieder da. Vielen Dank fürs Hören, euch eine schöne Zeit. www.mikroökonomen.de, da findet ihr alles Weitere. Bis dahin und tschüss.
Tschüss.
Das war Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Du willst unsere exklusiven Premium-Folgen schon vor allen anderen hören? Dann werde jetzt Mitglied und unterstütze uns mit deiner Spende auf mikroökonomen.de. Bis zum nächsten Mal.